Orange im Dialog, der Politik-Podcast mit Gregor Voth. Nah an den Menschen, klar in der Sache. Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Orange im Dialog, unserem Politik-Podcast. Ich bin immer noch Gregor Voth, Generalsekretär der Freien Wähler, und habe heute einen neuen spannenden Gast hier im Podcast, und zwar den Maximilian Aidner, bekannt vielleicht dem einen oder anderen als stellvertretender Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und als Immobilienexperte der Freien Wähler. Herzlich willkommen, Maximilian.
Ja, lieber Gregor, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist ja, ich wollte schon gerade sagen, eine schöne Sache zu Anfang, so begrüßt zu werden. Bin total gespannt, was wir heute besprechen. Ein bisschen weiß ich es ja schon, die Zuhörer wahrscheinlich nur nicht direkt, vielleicht aus dem Titel. Aber ja, hol uns gerne mal ab.
Ja, absolut. Fleißige Leute sollen auch bei ihren Funktionen genannt werden. Aber da wollen wir uns heute gar nicht so sehr drauf stürzen. Wir sind heute sommerlich unterwegs. Draußen scheint die Sonne, es wird warm. Und der eine oder andere von uns will gern ins Freibad. Und deswegen habe ich mir nicht nur den Immobilienexperten der Freien Wähler geholt, sondern auch den Freibadexperten der Freien Wähler. Max, wie kommt man denn dazu?
Ja, ist eine tolle Frage. In meinem, ich sag mal, richtigen Berufsleben sage ich immer, ich bin der Bademeister unter den Immobilienkaufleuten. Meistens geht dann immer leichtes Lachen hinterher. Ja, gute Frage, wie kommt man dazu? Häufig ist das ja so, dass man eben nicht nur einer Passion nachgeht, sondern mehreren. Bei mir ist es mehr oder minder eine erbliche Geschichte. Ich bin tatsächlich in dritter Generation Rettungsschwimmer und das nicht irgendwo, sondern im Ruhrgebiet. Dementsprechend habe ich da einiges zu erzählen. Neben dem Ganzen bin ich natürlich auch irgendwo noch im Schwimmlehren, wenn man so möchte, als Schwimmlehrer aktiv. Und ja, meine zweite große Passion neben der Politik.
Schwimmen lernen, das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, es gibt kein Jahr, wo nicht irgendwie Berichterstattung ist, dass die Anzahl derjenigen in Deutschland, die wirklich richtig gut schwimmen können, immer weiter zurückgeht. Hast du da auch in den Jahren oder wenn du dich mit deinem Vater, deinem Großvater unterhältst, da hast du da auch bemerkt, dass das irgendwie im Rückgang ist, das ganze Thema?
Ja, also großer Themenkomplex. Also das Thema der Nichtschwimmerquoten, ich glaube leider zum Anfang jeder Badesaison, vor allen Dingen Freibadsaison und auch wenn man irgendwie über das Thema Badeseen und sowas spricht, immer groß, auch medial. Grundsätzlich muss man leider sagen, und das zeigen ja auch die Zahlen, auch von der DLRG, geht die Zahl der Schwimmer drastisch von Jahr zu Jahr zurück. Die Gründe dafür, ich glaube, das sind verschiedene. Das kann man, glaube ich, zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite haben wir einfach eine Bäderinfrastruktur, die zum Großteil eben aus den 60er, 70er Jahren stammt. Ich spreche da eben von so kommunalen Bäderbetrieben, klassischerweise irgendwie das Hallenbad, wo man ja mit der Schule hingegangen ist, wo man Schulschwimmen hatte. Diese Bäder sind leider marode, dementsprechend weniger Bäderflächen, weniger Schwimmunterricht für die Schulen. Und auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass, glaube ich, wir auch jetzt im Zuge der vielen Menschen, die jetzt in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, viele dabei haben, die einfach schlicht und ergreifend nicht schwimmen können und deswegen auch nicht das Schwimmen gelernt haben. Und das ist eben eine große Gefahr, ne? Ich sage jetzt mal, im kommunalen Bad, wo man einen Rettungsschwimmer dabei hat, ist es ein begrenztes Risiko. Aber gerade bei so Badeseen, die vielleicht nicht direkt von der DLRG bewacht werden, ich denke jetzt gerade hier bei uns im Ruhrgebiet oder im Umland NRW von so größeren Baggerseen, ne, die häufig dann eben im Sommer genutzt werden, um drin zu schwimmen, aber eben nicht von der DLRG bewacht werden, häufiger dann eben auch größere Badeunfälle. Also zwei Themen, ne, Nichtschwimmerquoten auf der anderen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch schon so ein bisschen die Begründung, eben die fehlenden Wasserflächen, die ja durch eine marode Infrastruktur mehr oder minder zu begründen sind.
Ja, ich glaube, das kennt jeder aus seiner persönlichen Anschauung. Marode Schwimmbäder, wenn es sie denn überhaupt noch in einem maroden Zustand gibt, viel schlimmer finde ich ja gar keine Schwimmbäder. Das ist, glaube ich, Realität in Deutschland. Einfach Spiegelbild des Finanzproblems diverser Kommunen. Wobei eigentlich ist es immer unfair zu sagen, dass die Städte und Gemeinden da wirklich verantwortlich sind. Wir haben ja eine chronische Unterfinanzierung der kommunalen Ebene. Konnexität funktioniert in Deutschland nicht wirklich, sodass Aufgaben steigen, Infrastruktur instand gehalten werden muss und die ja gar nicht die finanziellen Mittel haben. Und leider haben viele entschieden, dann am falschen Ende zu sparen. Und deswegen haben wir so Schwimmbäder, wie wir sie haben, wenn wir sie denn überhaupt noch haben.
Vollkommen richtig. Also ist letztendlich auch das, was viele Kommunen widerspiegeln, jetzt nicht nur in NRW. Ich denke, das ist ein bundesweites Problem, was wir da haben. Ich glaube aber, wenn man jetzt auf das Thema vielleicht auch der Finanzierung schaut, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber Fakt ist, und das denke ich, ist auch mehr oder minder die Zukunft, dass dieses klassische Hallenbad, so wie wir es eben kennen, ne, ich sag mal 25 Meter Becken, vielleicht irgendwie ein Sprungturm dabei und vor allen Dingen durch Vereinssport da, in der Regel wahrscheinlich nicht mehr von der Kommune getragen werden kann. Also wenn man sich das mal anschaut, welche Lösungsansätze gibt es da, dann sind das in erster Linie zumindest hier bei uns im Ruhrgebiet welche gewesen, wo eine Stadt irgendwie eine Beteiligungsholding gegründet hat, dann hat sie irgendwie ein paar GmbHs gegründet, in der Regel eine Ausgestaltung GmbHs, die letztlich ihre Gewinne dann abführen als Gemeinnützigkeit und dann eben über die versucht haben, mit der Einbindung von Vereinen, vielleicht irgendwie auch kommunalen Energiedienstleistern, in kostengünstigeres Konstrukt zu bauen, auch vor allen Dingen Stichwort der Personalgestaltung. Früher eben städtische Angestellte mussten nach Tarif bezahlt werden, war schwer dann zu finanzieren, vor allen Dingen für hochverschuldete Kommunen. Ich kann ja in Mülheim nur die Fahne dafür hissen. Ich glaube, wir sind immer noch gemäß der Pro-Kopf-Verschuldung die verschuldete Kommune deutschlandweit und da hat man das eben versucht. Aber da kommt
immerhin dann in einer Statistik vorne. Ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wenigstens in einer, ne, muss man ja irgendwo mal auf Top 1 sein. Aber auch da hat man dann ein Riesenproblem, ne? Weil wenn man nämlich dann versucht, durch so eine private GmbH letztendlich Personal zu gewinnen, was untertariflich bezahlt wird, ist an einem Markt, wo man Fachkräftemängel hat, jetzt nicht unbedingt so ein riesen Pull-Faktor da. Ne? Also, was will ich damit sagen? Wenn man jetzt eben mal auf den Fachangestellten für Bäderbetriebe schaut, das ist quasi das Neudeutsche für den klassischen Schwimmmeister aus den 60er, 70er Jahren. Ja, natürlich sucht er sich irgendwo einen Arbeitgeber, wo er nach Tarif bezahlt wird und ordentlich Geld verdient. Warum sollte er, wenn es da eben sehr, sehr viel Nachfrage gibt, sich für möglicherweise einen Arbeitgeber entscheiden, der weniger bezahlt. Also großer Themenkomplex, grundsätzlich aber eine Ausgangslage, die es eben fürs Badewesen in Deutschland nicht einfach macht.
Nein, und letztlich, glaube ich, in den Betrieben kannst du optimieren, kannst du es ein bisschen verbessern. Aber das ganz große Problem löst du wirklich nur, wenn wir wirklich an die Strukturen gehen und ja, Konnexität in unserem föderalen System garantieren. Das ist ja das, wofür Freie Wähler kämpfen, dass Städte und Gemeinden sich eben auch so Dinge wie ein kommunales Bad wieder leisten können. Also, dass da wieder Gestaltungsspielraum ist, dass Kommunalpolitiker zu Wahlen antreten können und sagen können, ich stehe dafür, dass wir das und das mit unserem kommunalen Bad machen und nicht, dass alle Parteien sich einig sind, wir müssen bei der nächsten Sparrunde wieder ein paar Cent da rausdrücken. Also, ich glaube, das ist ein ganz großes Symptom von diesem, ja, ich nenne es schon Staatsversagen, was hier passiert, wenn du dir die Verschuldung der Kommunen heute anguckst. Aber das ist ja nicht alles, was sozusagen rund ums Wasser passiert, sondern wir lesen ja auch immer wieder in der Zeitung, dass zwischenmenschlich schwierig ist. Man hat offensichtlich nicht nur damit zu tun, dass der ein oder andere nicht so gut schwimmen kann, wie er sollte und dass man da irgendwo eingreifen muss, sondern offensichtlich ist das ja auch alles ein sozialer Brennpunkt geworden am Beckenrand. Hast du das auch so beobachtet oder ist das nur die Bild-Zeitung, die das so sieht?
Ja, also es sieht nicht nur die Bild-Zeitung so und man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich spreche da jetzt vielen Rettungsschwimmern, vielen Fachangestellten so ein bisschen aus dem Herz. Es ist schon so, dass sich das ein bisschen verändert hat. Ich kann jetzt an meine Kindheit zurückdenken. Klar, ne, aus Kindesaugen sieht man das noch mal ein bisschen anders als Erwachsene, aber es hat sich einiges getan im Bäderwesen. Und dazu gehört eben auch, dass viele Dinge, ich nenne jetzt mal eins exemplarisch, ein Sicherheitsdienst am Eingang vom Schwimmbad früher eben noch nicht da war. Und das kann man eben einfach nicht nur wegreden, sondern das ist nun mal leider jetzt Status quo. Warum ist das notwendig? Die Frage habe ich mir häufig gestellt. Ich versuche das mal verbildlichend. Ich nehme dich jetzt also mal mit, Gregor, an die Reise an den Beckenrand, mal zu verdeutlichen, was sind das denn so für Probleme?
Es riecht schon nach Freibadpommes, sehr gut.
Ja, Freibadpommes, vielleicht auch ein bisschen Chlorgeruch in der Nase, meistens aber kein gutes Zeichen, weil wenn Chlor riecht, reagiert es, heißt also, da sind sehr, sehr viele Schwebstoffe im Wasser, ergo das Wasser ist nicht so toll, aber gehen wir mal ins Detail. Also wir beide sitzen jetzt mal auf so einer Bank, also es ist eine realistische Geschichte, ich versuche sie mal ein bisschen zu anonymisieren, damit mir nachher kein Strick draus gedreht werden kann. Wir schauen also aufs Wasser, haben unsere Runden gelaufen und auf einmal schauen wir, wie eine Person ins Bad reinkommt, vollgekleidet, also in die Halle, wirklich mit Socken an, Hose an, T-Shirt an. Naja, und im ersten Moment denkt man, naja gut, was will derjenige denn jetzt wirklich im Hallenbad? Ne, was macht er denn jetzt? Sucht er vielleicht sein Kind? Ne, hat er vielleicht irgendwas liegen lassen? Man denkt sich erstmal nichts Böses. Diese Person tritt dann also näher ans Becken heran und man denkt sich immer noch, naja gut, vielleicht irgendwie was ins Wasser gefallen, wie auch immer. Und dann sage ich dann zu dir, lieber Gregor, na, im nächsten Step wird dann derjenige ins Wasser reinspringen, was im ersten Moment ein bisschen utopisch klingt, jetzt nehme ich es mal realistisch, also wie es dann letztendlich war, ist dann tatsächlich passiert und das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also mit kompletter Kleidung, Unterhose an, Socken an, Hose an, Jacke an, drin, also Man steht auf, man läuft zu der Person und spricht sie an und es ist exakt so passiert und sagt zu ihr, na ja, mit der Kleidung müssen sie leider aus dem Wasser raus. Und da fängt dann schon die Sprachbarriere an, weil tatsächlich kein Deutsch da war. Dann versucht man es auf dem englischen Weg, auch das funktioniert nicht. Und das sind so alltägliche Geschichten. Ne? Also klassischerweise Kleiderordnung, auch das ist ja medial genug in die Betrachtung gezogen worden, dass da in Frankreich teilweise jetzt nur noch wirklich mit spezifischen Badehosen ins Wasser gegangen werden kann und so weiter und so fort. Das sind so Themenkomplexe und die anderen sind, und das muss ich leider sagen, und das ist etwas, was leider sehr, sehr schade ist, das Thema des generellen Regelbeachtens. Ne? Also leider, und das kann man auch medial nachverfolgen, wenn man mal bei Google eingibt, Mülheimer Bäder und auch Unfall, hatten wir leider einen Kollegen, der eben genau solch eine Person darauf angewiesen hat, dass er eben nicht mit Schuhen, mit Straßenschuhen die Hallen betreten kann und darauf eben körperlicher Konflikt entstanden ist. Dieser körperliche Konflikt ist dann so geendet, dass der Mitarbeiter, der sehr freundlich die Person angesprochen hat, dass er doch bitte nicht mit Straßenkleidung in die Halle gehen sollte, ohnmächtig geschlagen wurde. Also der hat dann quasi, Wahnsinn. Ich sag das jetzt mal mein Ruhrpott-Deutsch, einen Punch bekommen und ist dann mit dem Kopf auf die Fliesen geknallt und war dann ohnmächtig. Also solche Geschichten sind natürlich sehr extrem. Sie treten in der Häufigkeit auch nicht sehr häufig vor, aber es ist eben so, dass es da einen Wandel gibt. Also ein Wandel an, erstens, ich lese mir nicht vor, wie komme ich in den Schwimmbad rein, was darf ich tragen? Zweitens, ich springe einfach mit irgendwelchen Klamotten ins Becken rein. Und der dritte Komplex, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist das Thema des Unterschätzen von Risiken.
Aber wie kommt man auf so Ideen? Ist ja Wahnsinn. Also
ja.
Als ich so jugendlich war, da war der Bademeister, vor dem hatte man so ein bisschen Angst. Idealerweise nur Respekt. Wenn der irgendwas angeordnet hat, dann hat man stramm gestanden. Und ab einem gewissen Alter war man dann vernunftbegabt und wusste, was die Regeln sind und warum es sie gibt. Also eigentlich wie überall im Leben war das doch auch da. Und jetzt sind wir irgendwo an dem Punkt, du sagst hier Sicherheitskräfte am Eingang. Ja, die haben wir ja inzwischen überall. Also ob in der kommunalen Verwaltung, teilweise in Schulen, überall muss jetzt da so ein Sicherheitsmensch stehen, weil die Leute sich nicht mehr zu verhalten wissen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie zu viel Fachkräfte hätten, dass wir jetzt in Deutschland eine Armee von privaten Sicherheitsdiensten aufbauen können. Da fehlt Anstand und Respekt bei ganz vielen Leuten. Ich weiß nicht, wo versäumt wird, das zu vermitteln. In Schulen, in Familien oder ist es einfach der Gesamteindruck unserer Gesellschaft, dass hier eigentlich jeder machen kann, was er will und es keine Konsequenzen mehr hat?
Ja, also letzteres würde ich sogar stichweit unterschreiben. Also man muss dazu sagen, ich glaube, das deutsche Badewesen, sei es jetzt die Deutsche Gesellschaft für Badewesen, sei es jetzt eine DLRG oder Co., ziemlich vieles getan hat, um, ich sag jetzt mal, die Regeln, wenn man es denn so bezeichnen möchte, mehrsprachig und auch sehr, sehr deutlich auszusprechen. So, jetzt möchte ich niemanden böse Nachrede unterbreiten, aber es ist häufig so, dass man immer die gleichen Kandidaten hat, die sich eben nicht an die Regeln halten wollen.
Ja, die könntest du wahrscheinlich denen auch vorlesen, die wollen die einfach nicht befolgen. Also ich glaube, es ist kein Verständigungsproblem dann. Ne?
Genau, richtig. Ne? Und denen ist das auch ganz bewusst klar. Und das ist jetzt ein subjektives Empfinden. Wie gesagt, ich kann es jetzt wissenschaftlich nicht quantifizieren in irgendeiner Form, ne? Oder verifizieren. Es ist aber so, dass ich häufig das Gefühl habe, man probiert es einfach mal. Auf doof. Dass man auch in der Halle zum Beispiel nicht mit dem Handy reingehen kann, ne? Und die Leute fotografieren kann und man den Leuten mehrfach sagt, ihr dürft kein Handy mit ins Schwimmbad nehmen, was für uns selbstverständlich ist, wird einfach erstmal gemacht, so lange, bis man sagt, man darf es nicht mehr machen. Ich habe häufig das Gefühl, man macht erstmal, weil man ja von vielen anderen Dingen gewohnt ist, es gibt ja eh keine Konsequenz. Und das ist ein Riesenproblem, weil, musst dir Folgendes vorstellen, wir beide, wir gehen mal wieder zurück ins Bild, wir sitzen am Beckenrand, wir haben, sagen wir mal, 25 Meter Becken, mal 14 Meter, vielleicht noch ein kleines Becken dabei. Da sind viele Kinder, viele Erwachsene drin, man muss ja auf alle irgendwo einen Fokus haben. Und hast du, und ich sage das jetzt mal in meiner Ruhrpott-Sprache, einen so einen Depp dabei, der meint sich so zu benehmen und dein Fokus geht voll auf diese Person. Währenddessen du aber ja aufgrund von Fachkräftemangel und wenig Kollegen, heute sind wir ja zu zweit am Becken, eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, da jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Ordnungsamt zu spielen, sondern dein Fokus ist ja eigentlich als Rettungsschwimmer, ich gucke aufs Becken und achte darauf, dass da keiner untergeht. Aber das ist eben so ein bisschen der Alltag, der damit einhergeht. Vielleicht ein dritter Punkt und der ist, glaube ich, nicht unerheblich und der ist der, wo ich wirklich sage, das ist eigentlich einer der gefährlichsten und das ist das Thema des Unterschätzen von Risiken. Paradebeispiel, das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, ist der, ich sag jetzt mal, Badegast, der ins Schwimmbad reinkommt, der schon eigentlich damit auffällt, dass er mit einer Boxershort und einer Fußballhose ins Schwimmbad reinkommt, wahrscheinlich nicht der Paul Biedermann oder Michael Phelps jetzt auf der Aktivbahn wird, sondern eher derjenige, der so ein bisschen vom 3-Meter-Turm springen kann. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, derjenige ist fähig, sich über Wasser zu halten und Möglichkeit 2 ist derjenige, der auf den 3-Meter-Turm hochklettert, der vom 3-Meter-Turm springt und der dann während des Sprungs feststellt, hupsala, ich kann ja gar gar nicht schwimmen.
Bitte was?
Nur das Problem ist dann in dem Moment, wo er ins Wasser eintrifft und merkt, dass unter ihm 3,45 Meter Tiefe ist. Der Moment kommt, wo wir beide Xing Shang Chong spielen müssen. Wer von uns beiden jetzt ins Wasser reinspringt, um denjenigen rauszuziehen. Und leider, lieber Gregor, und das werden mir wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen da draußen bestätigen können, gibt es da einige von. Ich kann nicht begründen, woher das kommt, weil eigentlich müsste man ja glauben, na gut, wenn ich nicht schwimmen kann, springe ich nicht vom 3-Meter-Turm.
Nee, wenn ich nicht schwimmen kann, bleibe ich vom Wasser weg. Ich fasse ja auch nicht auf die heiße Herdplatte aus Spaß.
Mag man glauben. Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist auch wieder nur ein subjektives Bauchgefühl, dass es häufig eigentlich deswegen zu begründen ist, dass es mehr oder minder so eine Art Gruppendynamik ist. Das kannten wir als Jungs, sage ich immer so schön, früher auch. Ne? Man möchte ja nicht der Uncoole in der Gruppe sein. Und vielleicht gibt es 3, 4 davon, die können sich einigermaßen über Wasser halten. Und man ist jetzt eben der 5. Alle Jungen springen. Und man möchte jetzt nicht derjenige sein, der nicht springt. Aber das ist natürlich ein extremes Risiko. Und das haben wir leider sehr häufig. Ne? Da sind dann welche, die kommen dann rein. Ne? Und dann wird da so ein bisschen lang gelaufen, als hätte man die Rasierklingen unter den Achseln. Ne? Und da möchte man natürlich nicht der Uncoole sein. Und dann springt man ins Becken rein und hupsala, Mist. Das habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass ich jetzt damit untergehe. Wie gesagt, man muss das immer ins Verhältnis nehmen. Es sind jetzt nicht die Riesenmengen und man kennt seine Spezies. Man hat ja auch schon im Vorfeld manchmal die Möglichkeit zu sagen, hey, kannst du eigentlich schwimmen? Geh mal kurz in den Bereich, wo du stehen kannst. Dann sieht man, okay, derjenige kann nicht schwimmen. Dann macht man dem eine Ansage und sagt, bleib im Bereich, wo du stehen kannst. Und dann kann man vieles verhindern. Leider gibt es aber auch häufiger mal Momente, wo man das eben nicht vorher eben antizipieren kann. Und dann entstehen eben solche Situationen.
Wahnsinn. Also muss ja auch irgendwas schiefgelaufen sein bei so Leuten, dass die sich absichtlich in so Gefahren begeben. Aber kennen wir ja auch von anderer Stelle. Da gab es ja mit Eisenbahnschienen irgendwelche Videotrends und so, wo dann plötzlich da Leute auf Eisenbahnschienen irgendwelche Videos gedreht haben und so. Wo du ja auch so denkst, also bei ganz normalem, gesunden Menschenverstand kannst du nicht auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist. So, und trotzdem tun es immer wieder Leute. Umso wichtiger, dass vielleicht heute der eine oder andere sehr mutige Zuhörer uns hört und mal drüber nachdenkt, wo Mut aufhört und Leichtsinn anfängt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ne? Und grundsätzlich ist es ja jetzt nicht so, dass man, wie gesagt, sagen muss, es ist ein Großteil der Badegäste, die dann eben so da reinkommen und dieses Verhalten eben an den Tag legen. Aber es gibt immer wieder welche, die es eben machen und zugegebenermaßen ist es natürlich dann ein gewisses Risiko, ne, was damit einhergeht. Ja.
Jetzt mal so dein Eindruck, ist das ganze Thema Schwimmen, Baden, ich weiß gar nicht, wo beginnt Schwimmen, was ist noch Baden, keine Ahnung, kannst du mir vielleicht auch erklären, aber ist das in Mode, ist das noch ein Trend, dass man seine Freizeit als junger Mensch am Becken oder im Becken verbringt oder hast du da im Wesentlichen mit der älteren Generation jetzt zu tun, weil die anderen sitzen beim Fortnite-Spielen?
Also böse Zungen würden behaupten, ich habe am Becken schon mal jemanden mit dem Handy gesehen, der Fortnite gespielt hat, also beides geht. Nein, um auf den Punkt zu kommen, also von bis. So ein Schwimmbadalltag, wenn man den mal darstellt, in der Frühschicht beginnt meistens damit, dass man irgendwie um 6 Uhr seine Ömmerkiste und Öpperkiste hat, wie man im Ruhrpott sagt. Ne? Also das sind dann wirklich die, die du jetzt gerade präzise...
Ja, die haben halt Vormittag Zeit.
Ja, ne? Genau, richtig. Ne? Die stehen dann morgens da, die kennen sich dann schon gegenseitig, da gibt dann ein Käffchen und wenn der blöde Bademeister nicht um 5 vor die Tür öffnet und man noch in der Kälte stehen muss, dann gibt es schon mal einen Nacken. Nein, also ne, das ist dann schon so, dass man morgens eine Zielgruppe hat, die älter sind, ne, die sich kennen, die sich einfach nochmal fit halten wollen, die auch sehr, sehr angenehm sind, also Frühschichten sehr schön. Im Abendbereich hat man meistens die Berufstätigen, ne, die gerne dann halt einfach nochmal ihre Bahn ziehen wollen. Ne, meistens dann irgendwie teils auch Triathleten dabei, teils Schwimmer, also schon viele. Und tagsüber ist das querbeet. Das große Problem, was ich eben aktuell sehe, und das sieht man eben auch an den Nachfragen von Schwimmunterricht, ne, spreche jetzt eben als Schwimmlehrer, ist, dass viele Kinder einfach nicht die Möglichkeit haben, Schwimmunterricht zu nehmen. Das ist ja auch eine monetäre Geschichte. Ne? Wenn man jetzt mal die Vereine anspricht, ne, wir haben bei uns in Mühlheim irgendwie 4, 5 größere Schwimmvereine, die haben teilweise Wartelisten, wo man 1, 2 Jahre wartet, bis man überhaupt mal Platz bekommt im Gruppenunterricht. Ich rede jetzt nicht von Einzelunterricht. Und das ist natürlich dann Thema, ne? Weil möchtest du dann irgendwie als Elternteil deine Tochter mit der Freundin ins Schwimmbad lassen, die vielleicht 11, 12 Jahre alt sind, aber nicht schwimmen können? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt also, geht es aus der Mode? Ich würde sagen, nein. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn du nicht die Kapazitäten hast oder die Möglichkeiten hast, so ein klassisches Schwimmen darzustellen, dann ist es ja nur nachher eine Frage der Zeit, dass es immer weniger Menschen tun werden, weil sie eben nie die Möglichkeit dazu hatten, das vernünftig zu lernen. Dass die private Perspektive lässt sich wunderbar adaptieren eben auf die schulische Perspektive. Schulschwimmen, was eben ausfällt. Dann kriegt man keinen privaten Schwimmlehrer, dann sind die Vereine überlastet. Das heißt also, ich glaube, wir ziehen gerade eine Generation heran, bei der das klassische Schwimmen, ich nehme uns beide jetzt mal als Beispiel, wie wir das irgendwie damals kannten, zunehmend weniger wird. Ganz klar.
Ja, das fängt in Schule an. Also es ist ja im Grunde der Ort, wo du sie alle erreichst, weil zur Schule gehen muss jeder. Also kannst du da eigentlich jeden mitnehmen und dafür begeistern. Und letztlich, es muss ja nicht jeder irgendwie Leistungsschwimmer werden oder da richtig Bock drauf haben, aber sich über Wasser halten wäre halt schon schön, ne? Und wenn das gar nicht mehr in Schule stattfindet, das ist halt echt schlecht, ne? Aber klar, wenn längere Wegstrecken zurückzulegen sind, dann passt das nicht mehr in den Schulalltag. So, wenn du die Lehrer nicht hast, die das betreuen können, dann kannst du es nicht anbieten. Die Frage ist aber, was tun wir dagegen? Wir bürden ja Schule ohnehin schon viele Aufgaben immer auf. Es ist ja auch inzwischen mehr Sozialarbeit als Bildung. Aber beim Thema Schwimmen, da können wir ja jetzt ja irgendwie keine halben Sachen machen. Wie kriegt man das denn verbessert?
Ja, also ich glaube, da sind zwei Punkte. Du hast ein großes Thema Konnexität angesprochen. Häufig, und das spiegeln mir viele Kommunen hier in NRW wieder, ist es so, naja, der Bund und Land sagen immer, du musst das und das machen, aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie wir es umsetzen wollen. Das ist ja eigentlich das Kernproblem. Das Thema Schwimmunterricht, was kann man da für Ansätze nehmen? Ich sage ja ganz offen, es gibt da viele Sachen, die sind für eine Presseinformation tauglich. Für mich das Paradebeispiel, diese komischen Schwimmcontainer. Die haben aus meiner Sicht, sind die also größte Placebo-Effekt, den man überhaupt haben kann. Effektiv 0,0 und sind einfach irgendwie so ein Thema, was so aus der Welt geschossen ist. Also ich hoffe, du weißt, was du meinst. Das sind diese kleinen...
Ja, ich habe das mal gesehen irgendwie. Das wird dann irgendwie auf dem Schulhof aufgestellt.
Genau. Und
angeblich soll da damit dann das Problem gelöst sein, dass die Kommune vor 7 Jahren ihr Hallenbad dicht gemacht hat und das nächste 60 Kilometer entfernt ist. Aber Leute, das kann ja nicht die Lösung sein.
Genau, ne? Also deswegen zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, und die muss man, glaube ich, auch ehrlich ansprechen, dass so ein klassisches Hallenbad immer ein städtischer Zuschussbetrieb bleiben wird. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Denn so ein Hallenbad aus einem rein operativen Geschäft, also ich meine damit, man zahlt irgendwie für eine Tageskarte, was weiß ich, 4, 5, 6 Euro, wie es bei uns der Fall ist, weil eben nur ein Becken in Anführungszeichen von 25 Metern da ist, das wird sich nicht halten. Das heißt, bei diesen Bädern, die man in jedem Fall von der Infrastruktur aus meiner Perspektive noch erhalten sollte, wäre es wichtig, einfach kommunale Partner mit an Bord zu nehmen. Das kann eben beispielsweise ein lokaler Energiedienstleister sein, bei uns ist es beispielsweise die Mede, ne, die dann eben über ein bisschen bilanzielle Tricks helfen kann, zumindest die Energieversorgung von so einem Bad darzustellen. Das Konzept dieser GmbHs, also zu sagen, ich versuche Fachkräfte einzustellen, im Sinne von untertariflich halte ich für nicht sinnvoll. Was ich eher für sinnvoll halte, ist es schon irgendwo ein Stück weit in städtischer Hand zu halten. Aber wie gesagt, Quersubventionierung, Querfinanzierung durch viele kommunale Partner. Das funktioniert aufgrund der historischen Debatte hier bei uns in Mühlheim ganz gut, dass wir eben Wohnungsunternehmen mit reinnehmen, die so Projekte wie Flotte Flosse fördern, wo es einfach Geld gibt für Schwimmunterricht und so weiter und so fort. Das andere ist, glaube ich, dass man dieses Thema Badewesen ein bisschen größer denken muss. Und das ist einfach nur eine betriebswirtschaftliche Antwort. Und zwar zu sagen, wenn so ein Bad wirklich gewinnbringend betrieben werden soll, dann muss es eben mehr bieten als das klassische 25-Meter-Becken. Ich habe vielleicht einen Aquacycling-Kurs und das war's. Und das sind dann eher größere Komplexe, fast zentralistisch gedacht, wo man eben sagt, naja gut, man hat vielleicht irgendwie ein Wellnessangebot, wo man, ich sag das jetzt mal ganz zynisch, mit der Krankenkasse ein bisschen was abrechnen kann. Man hat vielleicht irgendwo, ne, die Schwimmkurse, das Aquacycling.
Ja, ja. Vielleicht hat man. Du hast völlig recht, aber da fängt dann ja wieder die andere Diskussion an. Da hast ja dann die Freunde von der ganz marktwirtschaftlichen Seite in den Kommunalvertretungen, die dir dann anfangen zu sagen, ja, das geht ja aber weit über Daseinsvorsorge hinaus. Und wenn wir jetzt noch einen Saunabereich dazu bauen, also dann, also das funktioniert ja gar nicht und wir müssen Minimalbetrieb machen und so. Aber genau wie du sagst, wenn du am Ende alles rausnimmst und das wirklich nur klassisch das Becken lässt, weil du sagst, wir machen jetzt das, was wir unbedingt noch machen können, dann wird es am Ende nicht wirtschaftlich werden. So gibt ja einen Grund, warum alle privaten Anbieter das ganze Beiwerk haben, ne?
Ja, das ist ja...
Und ich verstehe mehr diese Diskussion nicht. Das heißt dann immer, die öffentliche Hand kann sowas nicht. So, und dann willst du es mal anständig machen, dann darfst du es nicht.
Ja, ne? Also ich glaube nicht, dass die öffentliche Hand es nicht kann. Ich muss einfach nur sagen, dass man halt fähige Partner mit an Bord nehmen muss. Und das ist ja, wenn man jetzt mal nach Goch zum Beispiel schaut, und da gibt es ein Bad, das heißt, glaube ich, Gochness, das ist an der Grenze zu den Niederlanden. Paradebeispiel, Stadtwerke mit im Boot, riesige Saunaanlage, relativ großes Familienbad, Leerschwimmbecken dabei. Wunderbar, man liest nicht Negatives in der Presse, es funktioniert und es läuft. Klar, Energiekrise hin oder her, das betrifft ja alle Wirtschaftssektoren, da werden die auch nicht außen vor bleiben.
Ja, aber ich glaube auch, diese Energiedebatte. Einfach. Ich meine, bei uns in der Stadt, wir haben unsere Bäder in den letzten Jahren auch modernisiert. Ist ja auch keine Lösung zu sagen, es wird immer alles teurer, deswegen stecke ich kein Geld mehr rein. Dann kommst du ja genau an den Punkt, dass du dann am Ende auf einem energetischen Standard der 1960er Jahre die heutigen Energiepreise zahlst. Ist ja auch nicht clever, sondern gerade wenn du modernisierst, hast du ja auch eine Chance, einfach Energiekosten zu sparen. Und die sind immens bei so einem Betrieb.
100% und unterschreibe ich 100%. Ich sage immer so schön, das Bad, in dem ich jetzt wirklich jahrelang immer auch gearbeitet habe, wurde kaputt saniert von der Stadt. Ne? Weil die eben eins nicht gemacht haben, nämlich mal vernünftig Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich so ein Bad auch mal auf den neuesten Stand zu bringen.
Ja, das ist, du kommst aus der Immobilienwirtschaft, ist doch normal, dass du Bauunterhaltung machen musst. Aber das ist für manche Kommunalpolitiker ist das bis heute, also gerade die ideologischeren, die verstehen das nicht. Bin ja immer so ein Typ, ich diskutiere ja immer, es muss am Ende funktionieren. Wir müssen hier als Staat eine Leistung erbringen. Die Leute wollen, dass es läuft. So, und wenn du dann mit so Themen kommst, Bauunterhaltung, keinen Sanierungsstau entstehen lassen, die gucken dich mit großen Augen an und sagen, wieso, aber wir müssen doch das Haushaltsdefizit runterkriegen dieses Jahr. Ja, wunderbar, dann machst du es dieses Jahr runter und in 10 Jahren haben deine armen Nachfolger ein richtiges Problem.
Ja, und das ist ein schöner Punkt, weil ich finde gut, dass du den aufgreifst. Den hatte ich jetzt an schon verschiedenen Punkten für mich immer so ein bisschen nach oben gesetzt. Das ist nämlich das nicht nur periodische in Wahlperioden denken, sondern auch langfristige Denken, weil am Ende Entscheidungen, die ich heute treffe, wird die Zukunft irgendwann ausbaden müssen. Und ich finde, die Verantwortung mitzunehmen und dann auch mal vielleicht ein bisschen Gegenwind zu bekommen, aber trotzdem zu sagen, naja gut, das ist jetzt eine notwendige Investition und die wird sich langfristig rentieren. Ne? Also tu Gutes und erzähl davon. Ne? Das ist etwas, was bei uns, in meiner Kommune, in Mühlheim an der Ruhr, leider über Jahrzehnte hinweg nicht geklappt hat. Und das Resultat sieht man an vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Da könnte man mal als Paradebeispiel mal als Headline nehmen. Mühlheim, höchstverschuldete Vorkaufsverschuldung bundesweit. Welche Prestigeprojekte haben uns dahin gebracht? Aber auf das Bäderwesen reduziert, ist es einfach so, es wurde kaputt gespart aus meiner Perspektive heraus und an den falschen Dingen die falschen Maßnahmen getroffen. Ich kann dir eine Sache vielleicht mal als Beispiel nennen, damit man es ein bisschen konkreter macht. Das Riesenproblem, was diese Bäder aus den 50er, 60er, 70er Jahren haben, ist, dass die in der Regel gefliest sind. Wenn du jetzt ins Ausland fährst,
kennt man, ja.
Ne, so in irgendwie nach Österreich oder Co. bauen sie meistens eine VA-Wanne rein. VA-Wanne heißt Edelstahl, da ist nichts mehr großartig gefliest. Warum? Fliesen haben den Nachteil, die können irgendwann mal bröckeln, der Kleber hält nicht und das Problem ist, muss das ganze Wasser rausnehmen. In der Regel, die kommen natürlich immer mit ihrem Unterwasserkleber, mit Wasser kann ich drin lassen und dann kleben. Fliesenkleben funktioniert zu 90% der Fälle nicht, das nur als Randnotiz, sondern in der Regel ist es so, Wasser raus, neu fliesen, ne, und dann wieder rein. So, und das haben sie bei uns einfach verpasst. Das heißt, die Möglichkeit zu sagen, ich nehme die Fliesen raus, ich packe eine VA-Wanne rein, wurde nie irgendwie in Betrachtung gezogen, sondern man hat die Fliesen drin gelassen und jetzt kommt das Tollste an der ganzen Geschichte. Du hast eine Technik irgendwo aus dem Stand 60er, 70er Jahre. Also es war wirklich nur im Keller so, ne, dass wenn du jetzt eine Filterspülung gemacht hast, musstest du hingehen und musstest dann schön deine Pumpen drehen. Also richtige Manneskraft, die dann noch genötigt war. Und haben sich gedacht,
ja, und musst noch einen finden, der es noch konnte.
Ja, genau. Wie mein Vater, jetzt, da kann ich dir gleich nochmal vielleicht in 2, 3 Takte zu sagen, weil es nämlich ganz mal interessant ist, wie so kommunale Entscheidungen getroffen werden. Und was haben sie nachher gedacht? Naja gut, ich habe eine tolle Idee, ich gehe jetzt mal hin und baue ein pneumatisches System rein. Wäre ungefähr so, als ob du einen runtergerockten VW Golf einen Lamborghini-Motor einbaust. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren.
Muss er aber nicht.
So, und das sind dann Entscheidungen, wo ich sagen muss, naja, so ein Bad ist natürlich aus Immobiliensicht ein Spezialbau. Das heißt, in der Regel so ein Ding zu betreiben, auch instand zu halten, bedarf es natürlich einer gewissen Fachperspektive und ohne das jetzt den Menschen der Stadt Mühlheim irgendwie absprechen zu wollen. Ich glaube, dass da einfach viele Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen wurden, die vielleicht für die Unternehmen, die diese Arbeiten ausgeführt haben, sehr gewinnbringend waren, aber langfristig gesehen für das Bad selber eigentlich nicht so sinnstiftend waren. Also das vielleicht nur mal so als Randnotiz, wenn man über das Thema sinnvolle Investitionen eingehen möchte.
Ich finde das total spannend, das Thema, auch dass wir so tief reingehen. Und wir haben ja schon so ein paar Dinge gesammelt. Einmal natürlich das Thema Konnexitätsprinzip, dann das Thema langfristiges, über Wahlperioden hinausgehendes Denken. Das hört sich alles immer so selbstverständlich an, aber es ist es halt nicht in der Praxis da draußen. Und das werden alle Zuhörer bestätigen können. Und ich glaube auch einfach mal wieder so einen Fokus drauf nehmen und sagen, wenn wir uns angucken, warum die Leute aktuell so frustriert sind, so sehr aus dem politischen und gesellschaftlichen Prozess aussteigen, dann ist es doch, weil sie an ganz vielen Stellen bemerken, dass es einfach nicht läuft. Und ich finde, man kann über die internationale Politik lang diskutieren, man kann jedes Bundesgesetz hoch und runter debattieren, aber wirklich was schnell ändern und den Menschen bewusst machen, dass ja Veränderung möglich ist und dass man nicht irgendwo aus dem Prozess aussteigen muss. Das kann man doch bei solchen greifbaren Themen vor Ort. So, und deswegen finde ich, müssten wir sowas viel häufiger diskutieren, das andere nicht lassen. Aber diese Sachen, wo man sieht, es läuft hier, es funktioniert, es tut sich was, das müsste es viel mehr geben in diesem Land, ist meine feste Überzeugung.
Dem habe ich nicht hinzuzufügen. Also komplett meine Meinung. Und grundsätzlich glaube ich, was die Bevölkerung einfach sehr, sehr gerne jetzt hätte, wenn man mal von Angebot und Nachfrage ausgeht, dann ist es wirklich eine Verlässlichkeit und auch wirklich mal ein Denken über den Tellerrand hinaus und auch mal gegen Widerstände zu stehen. Ich habe häufig das Gefühl, nicht nur, dass unsere Regierung eine Beratungsresistenz hat, das würde ja auf der anderen Seite bedeuten, dass sie mit dem Negativbeispiel sehr, sehr konsequent sind, sondern auf der anderen Seite auch nicht unbedingt das Gefühl vermitteln, hey, ihr werdet gehört, wir tätigen eine Politik, die euch wirklich nach vorne bringt. Und ich hoffe, dass wir mit dem, was wir auch manchmal kontrovers diskutieren, ein Stück weit der Bevölkerung klar machen, ihr habt ja eine Kraft, die genau das forciert. Auch wenn es manchmal bedeutet, dass man Widerstand bekommt.
Wie heißt das so schön? Reibung erzeugt Wärme. Und das ist für eine Gesellschaft auch nicht verkehrt, dass man sich über Themen auseinandersetzt. Ich glaube, wir sind auch in der Lage, in der wir gerade sind, weil in der Vergangenheit, in der Ära Merkel, sich über vieles einfach nicht auseinandergesetzt worden ist. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts. Maximilian, es war mir ein ganz großes Fest, dass du hier bist. Ich hoffe, wir haben ganz vielen Leuten da draußen jetzt auch wirklich Lust und Spaß auf die Freibadsaison gemacht, auf das Schwimmen. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass er sein Kind nochmal anmelden sollte. Du hast gesagt, Wartezeiten sind immens. Also jetzt handeln kann man bestimmt auch online, genauso wie diesen Podcast abonnieren. Ja, und vielleicht hören wir beide uns ganz demnächst wieder zu einem anderen Thema. Das ganze Immobilienthema ist ja riesig. Da können wir auch nochmal reingehen. Und auf jeden Fall gibt es auch weitere Folgen von diesem Podcast mit weiteren spannenden Gästen. Heute danke ich Maximilian. Toll, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Und dich als Rettungsschwimmerkumpel, um das mal mitzunehmen im Bild, hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben die Schicht gut zu Ende gebracht.
Das funktioniert auch nur in der Fantasie. Ansonsten bin ich eher derjenige, der für das Landprogramm neben dem Becken zuständig ist. Aber das führt jetzt zu weit. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke.